Herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute wieder bei uns reinhören. Eines der größten Probleme in einer alternden Gesellschaft sind die vielen Stürze, die sich einstellen, wenn Sehkraft und Beweglichkeit nachlassen. Das klingt erstmal banal, aber es ist im Einzelfall schlimm und zusammengezählt eine riesige Herausforderung. Altersmediziner und andere Fachleute schätzen, dass rund 500.000 ältere Menschen in Deutschland jedes Jahr mit Sturzverletzungen ins Krankenhaus kommen und dort behandelt werden. Häufig ist die Diagnose Oberschenkelhalsbruch. Das ist schlecht für die Gesundheit und für die Finanzen in unserem Gesundheits- und Pflegesystem. Ein Knochenbruch schlägt schnell mit 10.000 Euro Behandlungskosten oder mehr zu Buche. Ich bin heute mit einer Frau zum Brainsnack verabredet, die sich etwas besonders Schlaues ausgedacht hat, um dieser Sache beizukommen. Es ist Diana Heinrichs, die Gründerin und Geschäftsführerin von Lindera, die mit ihrem Team in Berlin KI-gestützte Bewegungsanalysen per Smartphone-Kamera entwickelt, um Stürze von älteren Menschen zu verhindern. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Heinrichs. Herzlich willkommen zum Brainsnack.
Vielen Dank.
Frau Heinrichs, wir werden heute über frische Ideen für die Altenpflege sprechen, über digitale Pflegeanwendungen, sogenannte DPAS, und über die mitunter frustrierenden Erfahrungen, die Sie mit der deutschen Gesundheitspolitik oder Regulierung gemacht haben. Es wird ans Eingemachte gehen, aber lassen Sie mich mit einer vergleichsweise leichten Frage anfangen. Sie haben in Bonn und Florenz, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Sprachwissenschaften studiert. Wie sind Sie von diesem schönen Fach zu einer Geschäftsidee im weiten Feld des Age-Tech gekommen, um einmal Start-up-Jargon zu benutzen?
Also erstmal vielen Dank und leider gut recherchiert. Und ob das so eine gute, schlaue Idee war, im deutschen Pflegesystem zu innovieren, ich glaube, da komme ich später nochmal drauf. Ja, Bonn, Florenz, Oxford, da habe ich mich tatsächlich mit Linguistik beschäftigt. Und ich hätte nie gedacht, dass mein Fach, so abstrakt es in vielerlei Hinsicht war, also Sprache als Konzeption, am Ende in einer KI-basierten Welt für eine alternde Bevölkerung wieder so relevant wird. Weil wenn wir über generative KI sprechen, dann und auch alle diese Themen, die einen Rail Kurzweil und so viele Pioniere in diesem Bereich angehen, dann sind wir auch im Herzen der Linguistik. Also so bin ich, glaube ich, nochmal in diesem wahrgenommenen Vor-KI-Zeitalter in dieses Herz eingebrochen und super dankbar über die Erfahrung, Sprache auch so strukturiert, konzeptionell durchdringen zu können.
Denn es ist richtig, Sie weisen auf den zeitlichen Kontext hin. 2017 haben Sie Ihr Unternehmen gegründet, da hat noch nicht an jeder Ecke jemand über KI gesprochen.
Wir sind ein KI-basierter, also mit Lindera sind wir ein KI-basierter Medizinprodukthersteller für die Altenpflege seit 2017. Und ich hätte nie gedacht, dass wir damit früh an der Zeit sind. Das ist ja so Selbst- und Fremdwahrnehmung, aber tatsächlich fühlt sich das jetzt 10 Jahre später natürlich ganz, ganz anders an.
Aber es gab eine Zwischenstation, berufliche oder mindestens eine Microsoft. Das hat sie doch, da haben Sie Ihren beruflichen Anfang genommen, stimmt's?
Ja, da habe ich für mich auch die ersten Berührungspunkte tatsächlich mit KI, mit generativer KI auch gemacht. Ich habe genau direkt nach der Uni bin ich bei Microsoft angefangen, bin faktisch mit dem Unternehmen um die Welt geflogen. Und habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass richtig gute Technologie verbunden mit verdammt guten Geschäftsmodellen, primär eben aus USA oder jetzt vielleicht aus China kommt. Und warum können wir das nicht aus Europa selber mit unseren Vorstellungen von Ethik, von Datenschutz, von so, wie wir irgendwie in Europa auch leben wollen?
Und da ist dann Lindera ihre Antwort darauf gewesen. Und das funktioniert nicht mit Spracherkennung, sondern ein bisschen anders. Können Sie es technisch, medizinisch kurz erklären, was Ihre App macht?
Ja, super, gerne. Was unsere App macht. Wir kommen von diesem ganz klaren Problem Stürze im Alter. Die Lösung ist, ist ja nicht, wenn man schon am Boden liegt, einfach nur auf ein Knöpfchen zu drücken, weil dann liegt man schon, dann ist man schon gefallen, dann ist der Knochen schon gebrochen. Sondern die klassische Medizin will, dass man Sturzrisiken im Vorfeld analysiert und Stürze wie eine Krankheit wahrnimmt, wo man wirklich entgegenwirken kann. Also Problem Stürze, Lösung, diese Sturzrisikoanalyse muss mit einem Gerät funktionieren, das jeder von uns hat. Ganz einfaches Handy, ganz einfaches Tablet. Keine besonderen Anforderungen. Und so kamen wir zu KI, zu Technologie, dass wir eben 2017 das Problem gelöst haben, das dreidimensionale Bewegungsbild des Menschen über jede einfache Smartphone-Kamera zu analysieren. Auf dem Millimeter genau. Was ist die Schritthöhe? Was ist die Schrittlänge? Ist das Gangbild symmetrisch? Egal ob mit Rollator, mit Gehstock, ob eine zweite Person im Bild mitläuft, das kann alles rausgerechnet werden. Das haben wir alles gelöst. Offline-Funktionen. Und damit haben wir es halt geschafft, dass wir leitlinienkonforme Pflege mithilfe von KI, mithilfe von Computer Vision, also maschinellen Sehen, generativer KI, so in jedes Wohnzimmer, in jede Pflegeeinrichtung bringen, dass wirklich jeder damit auch arbeiten kann und systematisch Stürze verhindert.
Das heißt, praktisch vorgestellt, ich stelle mir vor, ich bin ein älterer Mensch, bin ich in gewisser Perspektive ja auch schon, aber noch nicht in dem Alter, über das wir hier reden. Aber ich muss mich selber filmen beim Gehen oder filmt mich jemand anders? Und wie lange muss das passieren? Über wie viele Stunden, Meter, Schritte?
Also drei Schritte wären gut. Also entweder man stellt die Kamera hin oder bei Senioren ist auch schön hilfreich, einfacher für sie, wenn einfach eine zweite Person diese Videoaufnahme macht. Vom Stuhl aufstehen, drei volle Schritte vor der Kamera, zum Stuhl zurück, wieder hinsetzen. Das ist eigentlich alles. Dann gibt es noch ein paar weiterführende Fragen in der App, weil wir sehen natürlich nicht aus dem Gangbild, welche Vorerkrankungen waren da, wie die Wohnsituation ist. Also wir sind ja keine Überwachung. Und wir sprechen bei der Videoaufnahme von vielleicht bei uns 15 Sekunden, bei älteren Menschen vielleicht 30 Sekunden. Aber es geht wirklich darum, den Moment zu analysieren, daraus, und das will auch die klassische Medizin, daraus das maximal herauszuholen und eben keine Dauerüberwachung.
Und was kommt dann dabei heraus? Also ich kann mir leicht vorstellen, dass Sie so ein Risikoprofil errechnen können. Also wie unsicher ist mein Gang und welche Vorerkrankung habe ich? Aber das kann ja nicht alles sein, oder doch?
Bei weitem nicht. Also wir fangen an, erstmal einen Sturzgrad von 0 bis 100. Also wie hoch ist eigentlich das Sturzrisiko? Und wir haben eben nachgewiesen, dass wir eben diese 0 auf 100, wer ist auf gelb, wer ist auf grün, also wer ist auf grün, wer ist auf gelb, wer ist auf rot, und können auch sagen, wo ist ein Sturz, alles in Ordnung, grün, nächsten 24 Monate zu erwarten, gelb, nächsten 12 und rot, absolut, da passiert was in den nächsten 6 Monaten. Dann geben wir die Analyse, also woran liegt das Sturzrisiko, die gesamten Gangparameter, und machen zu jedem Risikofaktor, insgesamt gibt es eben 14, eine Maßnahmenplanung, bieten dazu auch Übungen an. Und mit der ersten Folgeanalyse sieht man eben auch, wie sich der Sturzgrad, das Wohlbefinden, die Sturzangst entsprechend auch verändern und natürlich auch die Gangparameter. Und da nehmen wir eben Senioren und ihre Familie, ihre Pflegenden, ihre Pflegekräfte halt mit, systematisch Sturzrisiken zu reduzieren.
Und sagen Sie, wenn ich nun gelb als Ergebnis habe, was ist dann die Folge? Was muss ich beispielhaft dann tun? Was schlägt mir Lindera vor? Weniger zu gehen?
Nee, im Gegenteil. Es geht ja nicht darum, sich irgendwo fest anzubinden, sondern sicher zu sein. Auch wenn wir vielleicht in diesem Sommer etwas Hitze aktuell vermissen, ist es natürlich so, wir brauchen eine ausreichende Trinkmenge. Wie ist dann eben die Auswirkung bei dem jeweiligen Wetter? Wie ist die Auswirkung Hausschuhe ohne festen Halt? Ist das Hilfsmittel passend? Medikation überprüfen zu lassen. Ich kenne das selbst von meiner Oma, wenn da Schlaf- oder Beruhigungsmittel halt reingepackt worden sind. Oft wird man gar nicht von allen Ärzten, kommt da irgendwas in den Cocktail rein, und das auch wieder klar zu bekommen, weil das sind neben dem Abbau der körperlichen Sachen Sturzrisiken. Und natürlich gehören ganz klar auch Übungen, die wir auch anbieten dazu, beispielsweise zu gehen und koordinativ mit den Händen zu klatschen. Also sind eine Vielzahl von Übungen, genau für die Altersgruppe. Und wichtig ist, dass Stürze halt immer multifaktoriell ist. Also es ist nicht dieser eine Punkt, sondern es ist wie so ein Daumenkino. Da kann man nicht einfach ein Bildchen rausnehmen, sondern man muss sich ganz genau im Kontext die Sachen des individuellen Risikoprofils anschauen und da dann anpacken.
Sie haben schon eingangs gesagt, das ist den Leitlinien oder der Leitlinie entsprechend. Das heißt, Sie würden sagen, ein Geriater oder eine Pflegefachkraft würde zu denselben Schlüssen kommen müssen, leitlinienkonform, und den zu pflegenden Personen das ähnlich vorschlagen oder sie anleiten dazu.
Genau, das haben wir auch in Studien wieder und wieder nachgewiesen, gemeinsam mit der Charité und anderen Forschungseinrichtungen.
Nun sind Sie nicht die Einzige, die sich Gedanken macht, wie man Stürze mit dem Einsatz von Technik verhindern kann. Es gibt Videokameras, die installiert werden, oder Infrarotkameras, damit es dann datenschutzrechtlich nicht so kompliziert ist wie mit einer Videoaufnahme, die also dauernd filmen, Bewegungsprofile errechnen. Es gibt bewegungssensitive Fußböden, von denen sich ausrechnen lässt, dann wo bewegt sich jemand hin und was sind die Risiken. Was würden Sie sagen, wo ist da im Vergleich der Vorteil Ihres Vorschlags, Ihres Angebots?
Gute Frage. Diese Angebote, gerade mit Sensoren, das eine ist eben, man liegt schon am Boden, und es ist eben einfach eine Überwachung, sozusagen ein Alarmsystem. Entweder im Raum verbaut, am Handgelenk, um den Hals gehängt. Das ist alles das, was, wenn es schon zu spät ist. Also so, dass man sich selber eben Hilfe holt oder dass eben automatisiert Hilfe geholt wird, wenn das Bewegungsmuster nicht mehr passt. Wir wollen viel, viel früher und vor allen Dingen modularer und ganzheitlich setzen wir faktisch an. Und da geht es darum, Sturzrisiken kontinuierlich zu analysieren. Zu Hause oder wenn man in eine Pflegeeinrichtung kommt, wenn man aus dem Krankenhaus zurückkommt, immer wieder zu schauen, wie entwickelt sich das Gangbild, wie entwickeln sich Kognition, Hilfsmittel, Umgebung, was kann man eben an diesen ganz vielen Faktoren tatsächlich machen, bevor man faktisch liegt. Und das machen wir halt eben sukzessiv und haben eben auch in unglaublich vielen Studien eben gezeigt, dass das auch wirkt. Also dass man Sturzrisiken reduziert, Stürze reduziert, und auch eben die Sturzangst nimmt.
Wie viele Stürze weniger kommen dann raus in den Studien, die Sie erwähnen?
Also wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel mal auf null runtergebracht Stürze. Wir haben jetzt Stürze signifikant reduziert in einer anderen Vergleichsgruppe, insbesondere auch in der Altersgruppe Ü85. Also jeder, der mit uns da einen tieferen Blick in die Studien wirft, super gerne, haben wir auch alle veröffentlicht auf unserer Website.
Noch ein Punkt, der mir wichtig erscheint, das, was Sie anbieten, ist für den ambulanten Gebrauch geeignet. Also man wird sich zu Hause vielleicht nicht den Fußboden mit solchen Matten auslegen wollen. Das ist wohl eher was fürs Pflegeheim, aber ein Smartphone, das haben Sie ja gesagt, das hat fast jeder zu Hause in der Tasche. Das finde ich doch ganz, ganz wichtig noch zu unterstreichen, weil, also wenn wir ein paar grundsätzliche Fakten kurz einstreuen wollen, wir haben rund 7 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland, davon 20% im Heim etwa und 80% zu Hause. Und die ambulante Altenpflege ist also zahlenmäßig ja mit Abstand der größte Brocken, und sie ist ja für das Gesundheitssystem auch mit Abstand günstiger als das Pflegeheim. Und das Zweite ist, uns fehlen Pflegekräfte. bis 2050. Es ist eine alte Studie vom Statistischen Bundesamt, aber mindestens 280.000 Pflegekräfte zu wenig, sagen die Statistiker im Land. Also beides zusammengenommen, können wir eigentlich dieser Pflegekatastrophe, von der viele schon reden, doch nur entgehen, wenn wir ambulante Altenpflege mit einer geringeren Fachkräftequote hinbekommen. Das spricht für Angebote wie Ihres, würde ich sagen, so mal ganz systematisch und kühl kalkuliert gesagt. Und unser Gesetzgeber, jetzt muss man ja eigentlich Fanfarenstoß ertönen lassen, hat Ihnen mehr oder weniger den roten Teppich ausgerollt vor ein paar Jahren. Es gibt ein tolles Gesetz. Mal sehen, ich habe mir es aufgeschrieben, wie es richtig ausgesprochen heißt. Ob ich es jetzt aber auch finde, ist die andere Frage. Das digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz aus dem Jahr 2021 und die dazugehörige digitale Pflegeanwendungsverordnung aus dem Jahr 2022. Dazu gibt es, oder darin steckt die Idee, aus solchen Ideen wie Ihnen Regelversorgung zu machen, die aufzunehmen in das, was jeden Tag in so vielen Häusern, Wohnungen und auch Heimen passiert. Sie haben einen Antrag gestellt, darin aufgenommen zu werden oder dazu aufgenommen zu werden. Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte hat den Antrag abgelehnt. Wie kam es dazu?
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten mehr als 4 Jahre an einer Zulassung. Auf Seite 14 im Leitfaden zum Gesetz steht eine App zur Sturzprävention als Beispiel. Es ist für uns mehr als bitter gewesen, am Ende zu erfahren, dass man sich irgendwie eine digitale Pflegeanwendung, also Video aufnehmen, ein paar Fragen beantworten. Das ist das, was wir für den Anwender machen, um dann die komplette Sturzrisikoprofil, Maßnahmenplanung, die ganzen Übungen und dahinterher zu setzen. Wir haben den Wirkungsnachweis in einer erfolgreichen Zulassungsstudie erbracht. Wir haben Sensitivität, Spezifität nachgewiesen. Christine Vogler, die Vorsitzende vom Deutschen Pflegerat, hat es auf einer Konferenz von der Charité so formuliert: Entweder DIPA ist nicht gewollt oder ist es nicht gekonnt. Und dass wir in diesem Land einige Dinge irgendwie nicht zusammenbekommen, von manchmal bricht eine Brücke zusammen, manchmal die Pflege. Ich glaube, das ist bitter. Und ja, was sollen wir anderes machen, als zu sagen, wir haben das Kapitel abgeschlossen und weiter geht's. Wir sehen auch, so ein Verfahren soll 3 Monate dauern. Wir waren mehr als einem Jahr mit den ganzen, wir waren vorher in der bezahlten Beratung. Wir waren schon bei den Apps auf Rezept in der Beratung. Da hat man uns zu DIPA beraten. Also wir sollen DIPA einreichen. Da haben wir 2 Jahre, nachdem schon lange der neue Gesundheitsminister Lauterbach wurde und so, alles abgewartet, sind wieder in die Beratung gegangen, haben das Studiumdesign, die Subgruppenanalysen, alles abgestimmt. Genau das wurde im Verfahren gegen uns verwendet. Im Gesetz steht, der Pflegekontext soll explizit bei diesen digitalen Pflegeanwendungen mit einbezogen werden. Das steht im Gesetz. Dann wurde kritisiert, dass wir den Menschen für unsere Zulassungsstudien nicht die Pflege entzogen haben, um zu zeigen, dass wir ganz pur die am Ende über Wasser laufen lassen. Pflege ist, also eine Arzneimittelbehörde hat erfolgreich Apps auf Rezept reingebracht und jetzt soll sie halt Pflege bewerten. Und Pflege ist nun mal keine Pille oder was sich mit dem Impfstoff mal eben wegschnipsen lässt. Das ist ein ganz anderer Bereich. Und ich verstehe bis heute hier die Welt nicht, aber es gibt halt auch Dinge, und ich glaube, das gehört auch zum Leben dazu, die muss man einfach abhaken. Mein Pass können Sie mir nicht nehmen, Sie können mich nicht aus dem Fenster springen lassen, aber den Rest, es war nicht nur bitter. Also das ganze Team hat so leidenschaftlich dafür gekämpft. Ich glaube, es gibt keinen, wir sind ein KI-basierter Medizinprodukthersteller, der mehr Studien in Deutschland bei diesem Pflegethema führt. Aber was sollen wir machen, wir haben Akteneinsicht genommen, da steht drin Neuland. Wie haben wir das denn bei den Apps auf Rezept gemacht, obwohl das ein ganz anderes Gesetz ist? Es steht am Ende drin, ja, wir müssen ganz viele Ablehnungsgründe finden, sonst könnte der Hersteller ja noch irgendwas dazu erfinden. Sonst könnte der Hersteller ja einfach diesen einen Ablehnungsgrund ausradieren und dann werden sie ja doch irgendwie gelistet. Also, I don't know. Also, mein polizeiliches Führungszeugnis ist leer. Ich bin auch nicht geblitzt worden. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, was dieses Team falsch gemacht hat. Wir sind auch so enorm gefördert worden. Und irgendwann ist es halt gekippt. Aber was hilft es, darüber zu jammern? Die Welt ist leider so in diesem Land.
Das war im November, Dezember 2024, als die Ablehnung kam. Sie haben einen Widerspruch eingelegt, aber fruchtlos. Man hört Ihnen natürlich die Frustration darüber noch an, auch wenn mittlerweile mehr als ein halbes Jahr vergangen ist. Jetzt ist August 25. Frau Heinrichs, was haben Sie jetzt denn noch vor mit der App? Es gibt die ja weiterhin, aber sie wird nicht zur DIPA, so ist die Abkürzung, im Unterschied zur DIGA, den Rezepten, den Apps auf Rezept, also den medizinischen, den Medikamentenersatz-Apps, um es mal so zu sagen, die es ja gibt, von denen es, glaube ich, rund 40 dauerhaft Aufgenommene gibt in die Regelversorgung. DIPAs bisher keine dauerhaft Aufgenommene. Lindera wird es nicht, sagen Sie. Sie haben den Schlussstrich gesetzt darunter oder gezogen. Was machen Sie damit weiterhin jetzt?
Ich glaube, wir sind alle gut erzogen, indem wir immer sagen, wir ziehen unsere Learnings da drauf und wenigstens haben wir in so einem Prozess gelernt und können es für die Zukunft besser machen. Also ich kann für unser Team sprechen, die haben alle wirklich mit 100 Stunden Wochen gekämpft, diese Todesfristen, nochmal 40 Rückfragen, um uns aus dem Verfahren zu drängen, 3 Werktage irgendwie vor Fristablauf. Haben so viele Leute uns unterstützt und so, und ich sehe echt nicht, was wir hätten besser machen können. Also nicht im größeren Ganzen. Also wirklich nicht. Also das Produkt passt, obwohl eine App zur Sturzprävention im Gesetz steht, es scheint grundsätzlich nicht zu passen. Und egal, was wir gelernt haben an europäischen Unis, wir verstehen es nicht. Es erreicht uns irgendwie nicht. Höchstens ein Trost, jemanden, den ich sehr bewundere. Kaspar Fissbar hat sich enorm eingesetzt über Jahre für das stambulante Modell. Er hat es dann auch geschafft, hat das über Jahrzehnte validiert, übervalidiert, also stationär, ambulant und dazwischen eben eine Versorgungsform rauskombiniert. Super erfolgreich, immer wieder validiert. Er hat es geschafft, dass der Spiegel das Thema als eine richtig positive Story zur Pflege aufgenommen hat. Und der Spiegel lag dann auch plötzlich mal auf dem Tisch des Ministers. Und was ist passiert? Nichts. Danach ist wieder nichts passiert. Man hat so lange rumgedoktert, so lange wieder auf dieser Arbeitsebene geschaut, bis doch am Ende sich nichts verändert. Dass das Gesetz mal wieder nicht durchkommt, dass es so viele Regularien hat, dass es für niemanden Sinn macht. Und es ist ja nicht nur dass die, also egal ob wir es jetzt Infrastruktur oder sonst was nennen, das ist ja nicht nur in der Pflege ein Thema. Dass diese Dinge, dass wir zwischen Behörden, Wirtschaft gewisse Dinge nicht mehr zusammenbringen. Und mehr als runterschlucken und weiterzugehen, fällt mir dazu halt einfach nicht ein.
Was hätte denn, Frau Heinrichs, die App das Gesundheits- oder Pflegesystem kosten sollen, wenn sie denn verordnungsfähig geworden wäre? Was war Ihre Vorstellung, dem Punkt?
Wir haben im Vorfeld, also es gibt ja ganz viel Kritik an den Apps auf Rezept, weil die so teuer sind und so. Und bei den Pflege-Apps gab es ja immer schon eine Preisschranke. Die war immer auf 50 € gedeckelt. Und dieser Preis, also die Apps auf Rezept, liegen im Schnitt nach der Verhandlung bei mehr als 200 € und hier war immer eine Deckelung von 50 €. Und diese 50 € sollte man sich noch teilen, und so ist es nach wie vor im Gesetz, zwischen was ein Pflegedienst oder ein Leistungserbringer bekommt und der App-Hersteller. Das heißt, es ist ein Bruchteil der Kosten. Wir haben auch mit allen Krankenkassen oder mit den Pflegekassen, mit denen wir auch schon lange zusammenarbeiten, Vorgespräche geführt. Wollt ihr das? Wir wollen jetzt nicht in diesen Kampf gehen, wie gegen die Gas gekämpft wird. Wir wissen, es gibt kein Erprobungsjahr. Wir wissen, es gibt eine ganz klare Preisschranke. Und wir würden das ganz gern versuchen. Nur Pionier sein in Deutschland ist nicht immer eine gute Idee. Zumindest nicht im Gesundheitsumfeld.
Geht es in anderen Ländern? Gibt es Lindera anderswo?
Ja, klar. Also Niederlande, Österreich. Wir hatten auch schon Sachen in den USA gemacht. Das sind ganz klar Themen.
Aber nicht in der Regelversorgung?
Es läuft dann über die Pflegeeinrichtung. Also die DPAS sind ja sozusagen eine deutsche regulatorische Neuerfindung.
Ja. Die es bisher eigentlich nur theoretisch gibt.
Offensichtlich.
Ja, denn in der Praxis eben noch keine zugelassen, wenn ich es so auf dem neuesten Stand bin. Ich habe heute Morgen nochmal beim BfArM auf die Homepage geklickt. Da steht noch nichts Neues. Also Österreich, Niederlande, haben Sie erwähnt, dort gibt es die Lindera nutzende Pflegeheime. Wie ist es in Deutschland eben abseits von dem DIPA-Kosmos, wo es eine Vergütung gegeben hätte von der Kasse? Wird das für Selbstzahler eingesetzt zum Beispiel, wenn ich ein älterer Mensch bin und ich möchte mein Sturzrisiko senken? Könnte ja auch sein, ich komme auf die Idee, ich zahle Frau Heinrichs was dafür, dass sie mir dabei hilft.
Also wir sind ja eben seit fast 10 Jahren unterwegs, angefangen in Deutschland. Das eine ist, obwohl wir, also angefangen hat das wirklich mit der Idee, in meiner eigenen Familie hat die Pflege geklappt, bei einer kleinen Rente, 900 Euro. Meine Mutter kam aus der Baubranche und hatte Vollzeit sozialversicherungsbeschäftigt, wirklich nicht viel Zeit in der Pflege. Und da habe ich gesehen, dass die kontinuierlich Sturzrisiken eigentlich als Familie analysieren und geschaut haben, ohne Fachexpertise, ohne mehr Zeit, mehr Geld, dass das Ding funktioniert und dass meine Oma eben nicht stürzt. So war unser Fokus eigentlich immer ambulante Pflege. Wir haben dann, wir dachten mal temporär, diesen Umweg gemacht in der stationären Pflege, weil die Kassen uns einfach gesagt haben, Pflegekassen, dass sie da eine gesetzliche Grundlage haben und dass auch hier durchaus sinnvoll ist, dass Menschen nicht einfach in den Rollstuhl gesetzt werden, sondern kontinuierlich eben aktiviert, mobilisiert, in Gruppen Angebote überführt werden. So sind wir in der stationären Pflege. Dann kam auch während Corona immer mehr Anfragen mit diesen Bewegungsanalysen, mit der Präzision, die wir haben. Es ist mittlerweile unsere KI in Yoga-Apps für Athleten, bei Orthopädiezentren in Wien. Unser White Label ist auch in den Niederlanden. Wir haben alle Projekte auch mit S&P 500 Unternehmen in den USA gemacht, dass sich da einfach auch eine Bandbreite entwickelt hat. Dann haben wir jetzt kürzlich eine Förderung, also zumindest ein positives Jury-Votum für die Weiterentwicklung. Also wie kann man KI-basiert auch den Pflegegrad einschätzen? Warten jetzt auf den Bundeshaushalt, dass auch die Bewilligung eingetütet werden. Aber das Juryvotum haben wir auf jeden Fall schon mal. Und es gehen viele Türen zu, aber es sind natürlich auch unglaublich viele Unterstützer, die uns, sei es auf Seiten der Pflegekasse, aus der Wissenschaft, die uns da auch echt getragen haben über die Zeit.
Haben Sie sozusagen die geringste Hoffnung, dass sich auch bei der Regelversorgung mit der neuen Regierung, die immerhin ihre ersten Monate jetzt hinter sich hat, was ändern könnte?
Nein, ich sehe es nicht. Also die Köpfe darunter sind die gleichen. Wir passen mit dieser Lösung einfach nicht. Also wir haben letztens erklärt bekommen, also diese Hausnotrufsysteme, die sind ja so hilfreich, weil dann kann man ganz alleine sein und man kann dann auf Hilfe drücken. Und das sei dann eine Lösung. Genauso wie man irgendwie eine Medikamentenaufnahme, so ein Ausgabegerät oder eine Erinnerung für Medikamenten. Das sind halt immer so singuläre Lösungen nebeneinander. Aber dass man Sturzrisiken erkennt, jemanden wirklich analysiert, mitnimmt und in bedarfsgerechte Interventionen überführt, obwohl eine App zur Sturzprävention als Beispiel im Leitfaden steht, scheint das irgendwie, also es irgendwie passt es nicht. Ich da haben viele Medien darüber berichtet. Wir haben den Prozess auch transparent gemacht. Unsere Studien sind auf der Website alles publiziert. I don't know.
Wir müssen zum Ende dieses Brainsnacks kommen, Frau Heinrichs. Und wir wollen versuchen, ihn nicht hoffnungslos zu beenden. Deswegen sage ich mal optimistisch, wir haben gesehen, dass es gute Ideen aus Deutschland gibt, kluge Leute hier im Land, und Mittel und Wege der Pflegekatastrophe beizukommen. Sie haben selbst ein Beispiel dafür geliefert. Sie haben aus dem Herrn Pfister erwähnt, das war nicht abgesprochen, der war, glaube ich, im vorletzten Brainsnack mein Gast, der sein Stambulant-Konzept vorgestellt hat. Es gibt all das, diese guten Ideen, wir müssen sie nur nutzen, wäre unser gemeinsamer Appell, glaube ich, am Ende dieser halben Stunde. Vielen Dank, Frau Heinrichs, dass Sie heute dabei waren und toi, toi, toi für die nächsten Schritte.
Danke.
Und noch eine gute Nacht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Der nächste Brainsnack kommt bestimmt. Bis dahin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.